Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Sabrina Loy und unter anderem der Frage, wie die Ganztagsbetreuung in Grundschulen in Zukunft aussehen soll. Darum geht es nämlich heute Nachmittag bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Wir haben vorab mit der Vorsitzenden der Bundeselternvertretung BEFKI über ihre Hoffnungen und Forderungen gesprochen. Außerdem geht es um Cybermobbing. Wir haben es schon gerade gehört, das ist schon länger ein Problem an Schulen. Aber eine aktuelle Studie zeigt, dass es in den letzten 2 Jahren sogar noch stärker zugenommen hat. Und wir schauen nach Polen und klären, was es eigentlich mit Korrepetitia auf sich hat. Dieser außerschulische Privatunterricht wird dort immer mehr nachgefragt. In Bremerhaven haben sie es schon getan, in Mönchengladbach und Frankfurt auch. Und heute tun es auch die Schülerinnen und Schüler an 2 Schulen in Bochum. Sie streiken. Nicht, weil sie keinen Unterricht machen wollen, sondern weil sie sich Sorgen machen, sich dabei mit Corona anzustecken. Während die Landesregierungen viel Wert darauf legen, dass der Schulbetrieb möglichst genauso wie bisher in den Schulräumen weiterläuft, fürchten mittlerweile viele Schülerinnen und Schüler, dass sie kurz vor Weihnachten das Virus mit nach Hause bringen und ihre Familie anstecken könnten. Herr Rüßberg berichtet aus Bochum.
Statt im Unterricht ist Schülersprecher Abdelbari Schnieber heute auf dem Schulhof. Das Schiller-Gymnasium wird bestreikt.
Wir bestreiken den Präsenzunterricht, weil wir der Ansicht sind, dass der Unterricht, wie er gegenwärtig stattfindet, unter den aktuellen Bedingungen so nicht fortgeführt werden kann. Wir sehen jeden Tag die Zahlen und das ist absolut unverantwortlich. Es ist in unserem Sinne und im Sinne unserer Familien.
In den letzten Wochen hatte die Schülervertretung immer wieder über Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Seuche und die möglichen Übertragungen von Viren gesprochen. Auch die seit gestern verschärften Regelungen hätten in den Schulen gar keine Änderung gebracht, sagt der 14-Jährige, der in die 10. Klasse geht.
Das Problem ist aber, dass unsere Landesregierung darauf setzt, dass wir vollumfänglich auf Präsenzunterricht setzen, so gut es funktioniert. Und wenn Sie sich die Räume anschauen, da ist der allgemein empfohlene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern absolut nicht einzuhalten. Deshalb fordern wir, dass die Klassen geteilt werden müssen, dass wir von den digitalen Möglichkeiten, die wir haben, Gebrauch machen können und dass den Schulen die Entscheidung zwischen herkömmlichem Präsenzunterricht und Digital-Hybridunterricht offengestellt wird, abhängig von den technischen und digitalen Gegebenheiten, aber auch abhängig von Personal und weiteren Faktoren.
Schulleiterin Birte Güting muss den Schülervertretern in diesem Punkt recht geben. Eine sichere Trennung mit ausreichend Abstand sei in dem alten Schulgebäude nicht umsetzbar.
Nein, die Abstände sind nicht einzuhalten. Das muss man einfach so sagen. Also wir haben Altbau mit relativ kleinen Klassenräumen und wir haben große Klassen mit 32 Schülern. Deshalb können wir keine Abstände einhalten. Was eher schwierig ist bei uns, ist, dass die Klassen wirklich sehr voll sind und dass wir zurzeit aufgrund der baulichen Maßnahmen nur ein Treppenhaus haben. Also so ein bisschen gucken müssen, wie wir die Benutzung des Treppenhauses von 940 Schülern entzerren, indem wir die Pausenzeiten unterschiedlich ansetzen.
In der Nachbarstadt Herne hatte man bereits begonnen, die Anfangszeiten der Schulen früh morgens zu staffeln, sodass in den Bussen keine Stoßzeiten entstehen.
Es gab gestern auch noch mal eine Diskussion darüber mit den anderen Schulleitern der Bochumer Gymnasien, dass unterschiedliche Anfangszeiten kaum realistisch umzusetzen sind für uns, weil wir auch noch in Kooperation mit 2 anderen Gymnasien hier stehen. Also das wird dann sehr schwierig. Im Schulgebäude tun wir alles, was möglich ist und was nötig ist und haben auch eine Tagesreinigung den ganzen Tag da, die sich kümmert, dass Klinken und sowas gereinigt werden, sodass wir hoffen, dass wir gut durchkommen.
Den Schülern reicht das aber nicht. Sie schlagen einen hybriden Unterricht vor, bei dem abwechselnd ein Teil von zu Hause und die andere Hälfte im Klassenraum am Unterricht teilnimmt. Felicitas Schwarz und Jan Otto fürchten, dass ansonsten der Virus aus den Schulen in die Familien getragen werden könnte.
Wir als Schüler finden es halt einfach unverständlich, dass man halt mit 30 Mann Nase an Nase sitzt im Klassenraum, aber in der Freizeit sich nur mit einer Person treffen kann.
Aber wir denken, dass wir das mit dem Drittsystem auf jeden Fall eindämmen können, dass Schüler, die Risikogruppen zu Hause im Haushalt haben oder auch irgendwie im Umfeld haben, dass man da vielleicht das Ganze eindämmt und dann vielleicht ein geringeres Risiko hat.
Schon am vergangenen Wochenende gab es in Frankfurt eine Demonstration von Schülern gegen den Präsenzunterricht. Antoni Walczok vom Frankfurter Gesundheitsamt beurteilte im ZDF die Bedenken der Schüler als unbegründet.
Aufgrund unserer Recherchen ist das Infektionsrisiko in den Schulen gering. Die Schulen sind nicht der Hotspot, nicht der Pandemietreiber, sondern wir haben die Maßnahmen mit Abstand, so gut es eben geht, aber auch mit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht. Das führt zum Erfolg, das funktioniert.
Dagegen hält der Frankfurter Virologe Martin Stürmer im ZDF-Interview die Bedenken durchaus für gerechtfertigt.
Im privaten Bereich haben wir ja im Augenblick eine sehr, sehr starke Reduktion der Kontakte, während in der Schule, im Klassenzimmer sitzen teilweise 25, 30 Jugendliche zusammen auf engstem Raume. Das sind 30 Haushalte.
Auch in Berufskollegs in Essen und Mönchengladbach sowie in Bremerhaven gab es bereits Proteste. An vielen Schulen in der Republik brodelt es. Und so ist der heutige Streik für die Bochumer Schüler nur der Anfang. Sie wollen sich zunächst NRW-weit vernetzen.
Ich glaube, unsere Idee war eher, dass wir den ersten Impuls setzen. Das heißt, wir fangen mit einem Thema an, zum Beispiel in Bochum, und somit dann einen großen Appell zum Beispiel erstmal in die Stadt zu senden, dass die Stadt merkt, okay, hier stimmt was nicht, hier muss wirklich was passieren oder sich irgendwas ändern.
Und das scheint auch geklappt zu haben. Gerade haben wir noch die Info von unserem Kollegen Kai Rüßberg aus Bochum bekommen, dass sich Stadt, Land, Eltern und Schülervertreter morgen an einen runden Tisch setzen wollen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir bleiben an der Sache natürlich weiter dran. Wir haben es gerade gehört. In den letzten Tagen und auch heute gab es immer wieder Streiks von Schülerinnen und Schülern gegen die Schulpolitik in Zeiten von Corona. Vor allem, dass so vehement am Präsenzunterricht festgehalten wird, stört viele. Dabei hat der Unterricht zu Hause natürlich auch Nachteile. Es fehlen Sozialkontakte, teils eine feste Struktur und nicht alle haben zu Hause die gleichen Voraussetzungen, um zu lernen. Eine aktuelle Studie vom Bündnis gegen Cybermobbing zeigt, es gibt noch einen weiteren Nachteil. In Zeiten von Homeschooling, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht nur viel Freizeit, sondern auch ihre Unterrichtszeit online verbringen, nimmt auch das Mobbing im Internet zu.
Jemand macht eine WhatsApp-Gruppe auf, die heißt, der andere ist blöd. Und natürlich, die Person ist nicht dort drin in dieser WhatsApp-Gruppe. Und es wird über einen Schüler gelästert hinter seinem Rücken. Und wenn der Schüler das erfährt, dann trifft ihn das natürlich sehr hart.
Naja, es gibt vor allen Dingen Klassenchats, also zum Beispiel in WhatsApp oder anderen sozialen Netzwerken, wo dann Schüler sich despektierlich über andere Schülerinnen und Schüler äußern oder sexistische Fotos oder Bilder schicken, die natürlich für die Kinder beleidigend, verstörend sind.
Andrea Ernst ist Lehrerin, Hans Weber Schulleiter am Gymnasium Überlingen im Süden Baden-Württembergs. In ihrem Schulalltag erleben sie regelmäßig die unterschiedlichsten Formen von Cybermobbing.
Das Problem des Cybermobbings ist eben, dass es nicht den direkten Kontakt häufig gibt, dass das halt über ein digitales Medium läuft. Und dann kann ich schlechter in die Augen von jemand anders sehen, der kann meine Betroffenheit auch nicht sehen.
Will heißen, Cybermobbing fällt leicht, weil die Attacken aus der Anonymität heraus gestartet werden. Und das geschieht immer häufiger, so das Ergebnis einer Befragung unter 6000 Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften bundesweit, die das Bündnis gegen Cybermobbing e.V. mit Sitz in Karlsruhe nun ausgewertet hat. Demnach war jeder sechste Schüler, jede sechste Schülerin Mobbing-Attacken aus dem Internet ausgesetzt. Das sind 30% mehr als noch 2017. Eines der häufig genannten Motive der Täter:
weil diese Person es verdient hat, weil ich Ärger mit der betreffenden Person hatte. Also wir haben einen direkten Pol, das sind Menschen, die haben mir was getan, denen werde ich jetzt erstmal früher hatte man gesagt, auf die Nase hauen, jetzt werden sie im Internet gemobbt.
So Uwe Leest, Vorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing e.V. Von den Anfeindungen im Netz seien allerdings nicht alle Altersgruppen gleichermaßen betroffen.
In der Pubertät sind das über 23% der Jugendlichen, die mit dem Problem Cybermobbing konfrontiert sind.
Und auch die Schulart spielt eine Rolle.
Dann sieht man, dass hier die Haupt- und Werkrealschulen erheblich zugenommen haben. Die Gymnasien sind sozusagen am geringsten in Anführungsstrichen betroffen, wenn man dort den Wert von 13% auch immer noch sieht.
Erschreckend sei, dass sich zunehmend auch ABC-Schützen mit dem kleinen 1x1 des Cybermobbings auskennen. Bereits jeder 10. Grundschüler werde derzeit übers Web gemobbt. Diese anhaltende Zunahme von Mobbing in allen Altersgruppen sei insofern bedenklich, weil, so Uwe Leest,
die Opfer immer mehr leiden. Und es gibt eine Gruppe von Opfern, die sozusagen eben schon darüber nachgedacht haben, sich das Leben zu nehmen oder die Alkohol und Tabletten nehmen. Sie sind verletzt, sie sind wütend, sie sind verärgert.
Die Frage liege daher auf der Hand:
wie wollen wir in Zukunft damit umgehen, dass wir sie sozusagen da unten aus dieser Ecke herausholen?
Das Bündnis gegen Cybermobbing fordert hier Gesetzesänderungen. Cybermobbing müsse juristisch besser fassbar werden, klare und deutliche Sanktionen gegen die Täter müssen her und der richtige Umgang mit Cybermobbing müsse viel stärker als bisher in die Lehrer-Aus- und Fortbildung einfließen. Schließlich wünscht sich das Bündnis auch, dass das Thema verstärkt und vorbeugend im Unterricht behandelt wird. Andrea Frank vom Gymnasium Überlingen setzt dies bereits um.
Wir haben immer für 2 Jahrgänge, dass alle Schüler irgendwo die rechtlichen Grundlagen kriegen, dass man halt zum Beispiel weiß, dass ich eine WhatsApp-Gruppe nicht machen darf, einfach die einen anderen Schüler bloßstellt. Es geht erstmal darum, dass die Schüler Informationen kriegen, was darf ich nicht tun im Netz.
Solche Unterrichtseinheiten können Bewusstsein schaffen und sogar richtig spannend werden. Andrea Frank über ein Pilotprojekt an ihrer Schule.
Also unser erstes flächendeckendes Modul ist zum Beispiel jetzt über eine Anwaltskanzlei. Und da lernen die Schüler auch, was ist Recht, was ist nicht Recht. Und das sind aber wichtige ergänzende Angebote zu unseren Beratungslehrern, zur Schulsozialarbeit und diesen Dingen.
Thomas Wagner über eine aktuelle Studie, die zeigt, dass Mobbing im Internet in den letzten 2 Jahren stark zugenommen hat. Ab 2025 soll es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Und Familienministerin Franziska Giffey pocht darauf, dass das umgesetzt und eine Entscheidung dazu noch vor Ende des Jahres getroffen wird. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat sie gesagt, dass es sonst schwierig wird, das Gesetzesvorhaben noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Das Problem? Die Bundesländer, die zögern auch, so eine Rechtsvereinbarung mit dem Bund zu schließen. Der Bund hat zwar schon zugesichert und auch beschlossen, dass der Ausbau mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro gefördert werden soll und auch gesagt, dass er durchaus bereit ist, sich in Zukunft auch an den Betriebskosten zu beteiligen. Aber gerade dieser letzte Punkt ist den Ländern noch nicht konkret genug. Darüber wird heute Nachmittag beim virtuellen Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel deshalb nochmal diskutiert. Während da diskutiert wird, wollen wir wissen, wie es den Betroffenen geht. Ich habe vorab mit Katharina Queißer gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Bundeselternvertretung für Kinder in Kitas und Kindertagespflege, kurz BEFKI, unter anderem auch für die außerschulische Ganztagsbetreuung zuständig. 2 ihrer Kinder sind davon schon betroffen, sind in der Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Und wenn jetzt das dritte Kind demnächst in die Grundschule kommt, dann wird es möglicherweise Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung dort haben. Naja, oder auch nicht. Hängt so ein bisschen davon ab, wie der Nachmittag verläuft. Worauf hoffen Sie denn?
Ja, also ich hoffe natürlich, dass ein gesetzlicher Rechtsanspruch für Ganztagesbetreuung dann besteht, weil es für Familien wirklich sehr schwierig ist, Beruf und Familie und in meinem Fall auch das Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass die Familienzeit darunter leiden soll. Das ist überhaupt nicht in meinem Ansinnen und auch gar nicht bei den anderen Eltern, sondern das soll wirklich eine Entlastung für erwerbstätige Mütter, Väter und Familien sein.
Bei den Kitas und der Kindertagespflege ist ja mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz schon was Ähnliches vereinbart worden. Da hat der Bund den Ländern ja auch Geld zur Verfügung gestellt, um die Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln. Was ist denn da gut gelaufen, was auch bei den Grundschulen jetzt gut funktionieren könnte?
Was ist gut gelaufen? Ja, es sind die Umsetzungen in den Ländern, die laufen ja gerade noch. Ne? Das gibt Länder, da läuft es etwas besser und bei manchen, da läuft es vielleicht noch nicht ganz so rund. Was die Ganztagesbetreuung angeht, kann man viel konkreter werden. In dem Guten-Kita-Gesetz gab es ja sehr viele Bausteine, die dort ausgewählt werden konnten. Und hier in der Ganztagesbetreuung muss man sich an die Gegebenheiten in jedem Land anpassen. Das ist richtig. Aber man kann es konkreter formulieren und es geht halt eben um einen Rechtsanspruch von Klasse 1 bis 4.
Jetzt haben Sie gerade ein bisschen gezögert, als ich gefragt habe, was gut gelaufen ist. Fragen wir mal andersrum. Was ist denn nicht so gut gelaufen oder welche Fehler sollten nach dieser ersten Erfahrung jetzt besser vermieden werden bei den Grundschulen?
Ja, das ist natürlich immer so ein Thema, wenn man denn Verträge abschließt, Vereinbarung trifft. Im Guten-Kita-Gesetz sind es ja richtige Verträge mit den Ländern gewesen. Und das ist natürlich eben die Frage, wie kann man das kontrollieren und auch einfordern, dass dann solche Verträge auch eingehalten werden. Und im Guten-Kita-Gesetz läuft eine Evaluation. Da gibt es einen kommunikativen Austausch. Wir wünschen uns, dass auch mehr mit den Eltern gesprochen wird und dass eben auch Vereinbarungen im guten Kita-Gesetz auch umgesetzt werden. Die Baustellen, die man sich als Land ausgewählt hat, ja, und dann keine Hintertürchen sich gesucht werden. Und so sollte es natürlich auch sein in der Ganztagesbetreuung, dass, wenn eine Vereinbarung getroffen wird, dass eben alle Hand in Hand gehen und dass zum Wohle der Familien auch eine zügige Umsetzung kommt. Und dass auch die Fachkräfte natürlich müssen nachkommen. Wir möchten natürlich auch, dass der Qualitätsanspruch aufrechterhalten bleibt und im besten Fall eben auch weiterentwickelt wird und auf keinen Fall einen Rückschritt gibt.
Fachkräfte und Qualität haben Sie gerade genannt. Das ist auch das, was die Lehrergewerkschaften sagen. Also beim Ganztag bitte nicht nur auf die Zahl der Plätze gucken, sondern auch auf die Qualität. Machen Sie sich Sorgen, dass es am Ende an der Qualität der Betreuung mangeln könnte?
Also generell und grundsätzlich kann ich sagen, dass unsere pädagogischen Fachkräfte einfach einen super Job machen. Auch selber, so wie ich es erlebe, habe ich immer total offenherzige, tolle Menschen, die immer das Wohl des Kindes im Blick haben oder auch der Mensch im Zentrum steht sozusagen, ja. Und Sorgen mache ich mir nur dann, wenn ich in so Fällen wie jetzt oder auch unabhängig von Corona Überlastungsfälle entdecke oder sehe oder beobachte. Und auch gerade eben, weil Personalmangel besteht.
Familienministerin Giffey macht ja gerade Druck und sagt, die Entscheidung muss in den nächsten Wochen getroffen werden, damit das entsprechende Gesetz überhaupt noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann. Was befürchten Sie, wenn man sich heute da zwischen Bund und Ländern nicht einig wird?
Ja, die Befürchtung, oder das steht halt im Raum, ist, dass die Länder es halt hinausziehen könnten. Und dass man dann eventuell versucht, vielleicht mit einer neuen Regierung, also ich male jetzt mal so schwarz, ohne jemanden angreifen zu wollen, aber wenn man es halt so aussitzt und wartet, bis dann eben eine neue Regierung kommt und die dann sagt, okay, sie wollen halt mehr Geld aushandeln vielleicht oder ganz unter Tisch fallen lassen werden sie es, denke ich, nicht. Aber ich finde, jetzt ist es wichtig, jetzt zu handeln. Und es ist wichtig auch, dass der Bund natürlich auch weiterhin mit dabei ist, dass es eine Verstetigung der finanziellen Mittel gibt, ne, dass sowas eben nicht 2025 endet, dann 2025. Das ist wichtig.
Sagt Katharina Queißer, Bundeselternsprecherin der Bundeselternvertretung BEFGI. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Am Gymnasium sollen Schülerinnen und Schüler auf die Abschlussprüfung, also das Abi, vorbereitet werden. Aber in Polen reicht vielen von ihnen, oder besser gesagt ihren Eltern, dieser einfache Schulunterricht nicht aus.
Campus und Karriere. International.
In Polen schicken viele Eltern ihre Kinder nachmittags zusätzlich zum Privatunterricht. Und der geht über das, was wir hier als Nachhilfe kennen, deutlich hinaus. Im Polnischen gibt es sogar eine extra Bezeichnung für diesen außerschulischen Unterricht. Korepetitje. Und Korepetitje wird in Polen immer beliebter. Warum? Der Frage ist Justyna Bronska nachgegangen.
2 Uhr nachmittags. Veronika ist mit ihrer letzten Matheaufgabe fertig. Sie legt ihre Schulbücher beiseite, macht ihren Laptop aus. Der Schulunterricht ist zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie hat Veronika seit einigen Wochen Fernunterricht. Jetzt schnell was essen, kurz ausruhen, ein paar Nachrichten an Freunde schicken. Gleich muss Veronika wieder an den Schreibtisch. Es geht weiter mit Lernen. Am Nachmittag hat die Abiturientin den privaten Zusatzunterricht. Auf Polnisch Korepetitje. 2 Stunden Biologie hat Veronika heute noch, auch per Skype wegen Corona. Auf den Zusatzunterricht außerhalb der Schule hat sie nicht so richtig Lust. Sie macht es trotzdem.
Ich will mich für das Abi gut vorbereiten. Beim Zusatzunterricht lerne ich, Abi-Aufgaben zu lösen. Ich hole nach, was wir in der Schule nicht gemacht haben. Ich lerne, wie ich im Abi die Fragen beantworten kann, damit die Antwort alles Wichtige beinhaltet und ich Fehler vermeiden kann.
Auch in Mathe, Chemie und Englisch nimmt Veronika bereits seit einem Jahr Zusatzunterricht. Die 18-Jährige möchte Medizin studieren und sie weiß, nur wenn sie ihr Abi mit sehr gut besteht, bekommt sie einen Studienplatz.
Ohne Korrepetitio ist es schwierig, das Abi mit sehr gut zu bestehen. Unterricht nach der Schule, das ist üblich bei uns. Ich kenne nur wenige Schüler, die keinen Zusatzunterricht nehmen.
Vor 2 Jahren hat das polnische Meinungsforschungsinstitut CEBOS eine Umfrage gemacht. Und dabei zeigte sich, dass mittlerweile 1/3 aller polnischen Schülerinnen und Schüler zusätzlich zur Schule Privatunterricht nehmen. Besonders nachgefragt sind Englisch und Mathe. Das Angebot ist in allen Fächern groß. Lehrer, Hochschuldozentinnen und Doktoranden unterrichten neben ihren regulären Jobs. Und die Nachfrage steigt jedes Jahr weiter, freut sich Adrian Schulzik. Seit 7 Jahren betreibt er zusammen mit seiner Frau eine Einrichtung für Korrepetitio in Breslau. Seine Schülerinnen und Schüler sind, wie Veronika, zumeist Abiturienten, die Medizin oder Pharmazie studieren wollen. Der Zusatzunterricht ist kein neues Phänomen in Polen. Es gibt ihn schon seit Jahrzehnten. Allerdings bemerkt Schulzik,
in den vergangenen Jahren ist es total in geworden, die Kinder zum Zusatzunterricht zu schicken. Das ist, würde ich sagen, ein gesellschaftlicher Zwang. Die Eltern denken, wenn ihr Kind an einem guten Gymnasium ist, muss es noch zusätzlich büffeln. Wenn viele andere Gymnasiasten es so machen, warum soll das nicht auch mein Sohn tun?
Zusatzunterricht als Statussymbol? Klar ist, nur gut situierte Eltern können es sich leisten, ihre Kinder zum Korrepetitio zu schicken. Bei Adrian Schulzik zum Beispiel kosten 2 Unterrichtsstunden umgerechnet etwa 30 Euro. Bei einem Durchschnittslohn von rund 1200 Euro im Monat ist das viel Geld. Der Vater von Veronika ist Arzt. Er sagt, er wolle in die Zukunft seiner Tochter investieren.
Ich finde, das Schulpensum alleine reicht nicht, um gute Abi-Ergebnisse zu erzielen. Man braucht mehr Wissen als das, was in der Schule vermittelt wird. Vor allem bei Fächern wie Mathematik, Chemie oder Physik.
Dorota Obidniak von der polnischen Lehrergewerkschaft sucht nach einer Erklärung für das steigende Interesse am nachmittäglichen Privatunterricht. Ein Problem seien die überfrachteten Lehrpläne. Im normalen Schulunterricht sei es einfach nicht möglich, den Schülerinnen und Schülern den ganzen Stoff zu vermitteln, so die Lehrerin.
Es gibt zu viele Inhalte, sie sind einfach nicht zu beherrschen. Deswegen, man weiß nicht, was erwartet wurde während der Prüfung. Also diejenigen, die unbedingt eine gute Note haben möchten, die haben diesen Zusatzunterricht, weil sie dann solche Themen oder Inhalte besprechen könnten.
Schätzungsweise 1 Million Euro wird jedes Jahr in Polen mit dem Zusatzunterricht umgesetzt. Genauere Zahlen gäbe es nicht, denn die meisten Lehrer melden ihre Zusatzeinkünfte nicht an, ärgert sich Adrian Schulzik, der seine Korrepetitio in Breslau legal anbietet.
Diese Branche arbeitet hauptsächlich schwarz. Sehr selten wird diese Tätigkeit angemeldet, es sei denn, der Lehrer unterrichtet wirklich viele Schüler privat.
Auch das polnische Bildungsministerium weiß um den Nebenverdienst der Lehrerinnen und Lehrer. Vormittags unterrichten sie an ihrer Schule, am Nachmittag in ihren Wohnzimmern. Nicht selten auch ihre eigenen Schülerinnen und Schüler, nur eben für Extrageld.
Nach den Nachrichten wird's philosophisch. Der Hochschullehrer und Ausstellungsmacher Friedrich von Borries hat zusammen mit Hamburger Studierenden eine App entwickelt, die Philosophie in den Alltag trägt. Was die App kann, das hören Sie gleich hier bei meinem Kollegen Ulrich Biermann in Corso Kunst und Pop. Ich bin Sabrina Loy und sage danke fürs Interesse. Ciao und schönen Nachmittag.